ist das laut. Guten Morgen an euch alle und ein gutes neues Jahr für all die, denen ich das noch nicht gewünscht habe. Und ein gutes neues Jahr auch für all die, die zu Hause zuhören, jetzt im Livestream oder auch später irgendwann. Ich bin Bernd Lehmann, bin Pastor dieser Gemeinde und ich freue mich, dass wir dieses Jahr anfangen können mit Gott. Haben wir letzte Woche schon gemacht. Und es ist so gut, wenn Gott am Anfang des Jahres schon so klar redet. Und ich möchte noch einmal darauf eingehen, auf dieses Bild, was Angela hatte. Ein knallgelber Jeep in der Wüste. Ich weiß nicht, kennt ihr vielleicht dieses Heft? Ja, das ist knallgelb. Ich habe schon ein bisschen bemalt. Das ist die Einladung für die Allianz Gebetswoche mit den Themen, die da drin sind. Aber was macht ein knallgelber Jeep in der Wüste? Eigentlich ist es eine Tarnfarbe in der Wüste. Ne? Ich habe nochmal drüber nachgedacht und Peter sagte, das gab noch weitere Eindrücke, die genau das bestätigt haben, dass hier Menschen sind, die in einer Krise sind, in einer Wüstenzeit sind und die auf der Suche sind. Wenn jemand sich ein knallgelbes Auto kauft, dann ist es auch ein Zeichen, ich will Beachtung finden. Ein Zeichen, ich kann etwas. Ich habe etwas drauf. Und wenn dieser Mensch dann plötzlich in der Wüste landet und merkt, er hat sich verfahren. Ich habe kein Wasser mehr und ich habe keinen Sprit mehr und eigentlich steht mir nur noch das Ende bevor. Dann ist dieses Bild von Elia, der in die Wüste ging und sagte, ich will nicht mehr. Gott, es hat keinen Sinn mehr. Elia war ein Mann, der Gott kannte so gut wie fast niemand anders. Und er war trotzdem entmutigt und am Ende seiner Kraft. Und er konnte das nicht sehen, was Gott sah. Aber wenn du in der Wüste bist und anfängst, zu Gott zu reden, dann wird er dir antworten. Und ich finde es so genial, dass Gott ein Gott ist, der jemanden, der da am Verzweifeln ist, Brot backt und Wasser hinstellt und sagt, komm, iss und trink und stärke dich. Ein bisschen werde ich in der Predigt noch darauf eingehen, das passt irgendwie ganz gut zu einem Aspekt der Predigt. Da freue ich mich schon drauf, weil ich glaube, Gott hat eine Antwort für dich. Und ich möchte dir sagen, wenn du in der Wüste bist, dann ist es gut. Gott hat etwas vor mit dir in der Wüste. Jesus, ich bete, dass du kommst und redest. Ich danke dir, dass du deine Kinder kennst und weißt, wo du uns in die Wüste ziehen musst, damit wir dir neu begegnen, damit wir neu nach dir fragen. Und das ablegen, was dich gar nicht meint, Herr, in unserem Leben. Du, Jesus Christus allein, bist es würdig, dass du unser Leben lenkst und leitest und gestaltest. Amen. Gut, heute fangen wir an mit der Allianz Gebetswoche. Es haben ein paar Leute gefragt, gibt es einen Eröffnungsgottesdienst? Ja, einer ist hier, einer ist in der TCC und einer ist in der FEG Saase. Es gibt also keinen gemeinsamen Gottesdienst, sonst hättet ihr davon gehört. Die machen das nur noch alle 2 Jahre, weil es immer sehr aufwendig ist, das auch zu organisieren. Aber ab morgen treffen wir uns abends immer um 7:30 hier bei uns in den Räumen unten im Jugendcafé zum Gebet mit den Leuten aus der FEG Saasel und der TCC. Am Mittwoch wird um 15 Uhr ein Nachmittagstreffen auch sein, gerade für die, die es abends zu spät ist, nochmal eine besondere Einladung dazu. Und dann gibt es ein 24-Stunden-Gebet. Also jeder, der sagt, ich möchte zumindest eine Stunde mal durchgehend beten, egal wann, nachts um 2, abends um 11, mittags um 12, der kann sich in diese Liste eintragen. Ich habe den Link rumgeschickt. Wenn ihr sagt, ich möchte das lieber euch persönlich sagen, dann kommt zu Peter oder mir nach dem Gottesdienst und schreibe mich es einfach auf und trage es dazu, wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, das über euren PC zu machen. Das Thema der Gebetswoche wird sich auf die Reformation beziehen. Luther hat 4 Grundsätze, 4 zentrale Punkte des Evangeliums genannt. Christus allein, die Bibel allein, die Heilige Schrift als Grundlage unseres Glaubens, die Gnade allein und der Glaube allein. Heute geht es um Christus allein. Bevor ich da ein bisschen näher drauf hingehe, möchte ich euch nochmal fragen, wer von euch hat Lotto gespielt? Lotto gespielt, letzte Woche. 18 Millionen waren im Jackpot gestern. 18 Millionen. Freitag fragte mich jemand, Mensch, da gibt es einen Jackpot, 18 Millionen. Spielst du auch? Ich sage, ich spiele nie Lotto. Ich habe so viel gewonnen dadurch, dass ich es nicht gespielt habe. Richtig viel. Aber man merkt, wenn man Menschen sieht, die etwas gewonnen haben, manchmal gibt es ja im Fernsehen diese Shows, die sind eine Million gewonnen, die brechen in Tränen aus. Ja, vor Glück und sind, jubeln und springen rum. Warum ist eigentlich sowas so wertvoll? Was erwarten die Leute, wenn sie sagen, einer hat wirklich gestern wohl 18 Millionen, haben sie in Nachrichten gesagt, gewonnen, geben noch Steuern von weg und so. Ja, Paddy, was wäre dann? Was verbinden die Leute damit? Jetzt fängt das Leben erst an, ja? Jetzt kann ich glücklich sein, jetzt bin ich unabhängig, jetzt bin ich frei. Ich kann endlich machen, was ich will. Das alles steckt dahinter und vielleicht noch mehr. Und wir wissen, dass ganz viele Leute, die das gewinnen, überhaupt nicht damit umgehen können. Und nach kurzer Zeit, also nach überschaubarer Zeit, manchmal geht es ihnen schlechter als vorher. Ich möchte euch von einem Bauern erzählen, bitte das Bild noch nicht anwerfen, der hat gepflügt, großen Pflug gehabt und auf einmal rumpelt das hinten. Steigt aus, guckt, ist ein Stein im Fels. Er nimmt seinen Spaten, fängt an zu graben, ist ja nicht schön. Ihr kennt das in Mecklenburg, wenn man da über die Äcker schaut, wenn man da lang fährt, riesige Felder, gibt es Feldsteine, richtig schöne Feldsteine. Ich liebe diese Steine. Jedenfalls fängt er an zu graben und merkt, es ist zu groß. Holt seinen Radlader, seinen Trecker mit dem Radlader, ist auch zu groß. Jetzt kannst du mal das erste Bild zeigen. Schließlich besorgt er sich einen Bagger, ich weiß nicht, könnt ihr es sehen? Und das nächste Bild. 50 Tonnen wiegt das Teil. Ist das ein Lottogewinn? Ein Bauer in Niedersachsen, das ist da wirklich passiert. Ja. Das ist ein Stein aus Gneis, ist wohl ein ganz besonderes Gestein. Und dann hat er versucht, den zu bergen, klappte nicht. Dann hat er sich überlegt, ich mache das Ding kaputt, ich spreng das irgendwie in die Luft. Bis ihm jemand sagt, das darfst du nicht. Das darfst du nicht. Dann hat er sich erkundigt beim Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie. Und die haben gesagt, dieser Stein entspricht den Ansprüchen eines Naturdenkmals. Und dann kam das Amt, das hat, glaube ich, 2 Jahre gedauert, bis der weg war, so lange konnte er dieses Feld nicht beackern. Es war eine Riesenattraktion, hunderte von Menschen kamen zugucken, mit einem Riesenkran, der 50 Tonnen heben konnte, haben den hochgehoben, haben den auf einen Radlader gelegt und haben den irgendwo öffentlich jetzt ausgestellt, dass man ihn angucken kann. Kostenpunkt 15.000 Euro ungefähr. Ein Schatz im Acker. Dieser besondere Schatz hat dem Bauer sehr viel Mühe gemacht. Er forderte Geduld, es brachte Ernteeinbußen, aber auch große Aufmerksamkeit für den Bauern. Das wird er nie vergessen. Wir sehen ihn jetzt mit seinem Findling. Okay, was hat das mit Jesus zu tun? Jesus hat ganz viel über das Reich Gottes gepredigt. Was ist das Reich Gottes? Und an einer Stelle sagt er, er spricht von einem Schatz im Acker. Matthäus 13, Vers 44. Das nächste Bild, da seht ihr im Hintergrund ein Bild von Rembrandt. Da sagt Jesus, das Reich der Himmel, das Reich Gottes, gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und für Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Ich habe dieses Bild genommen, obwohl es gar nicht so meinen Vorstellungen entspricht. Dieser Mann arbeitet da, dieser Acker gehört ihm nicht. Und er weiß, dieser Schatz, den er findet, man sieht da silberne Gefäße und da unten wird sicherlich noch mehr werden. Aber er weiß genau, wenn mir dieser Acker gehört, dann gehört mir auch dieser Schatz. Und diesen Schatz will ich haben. Dafür lohnt es sich, alles zu investieren, alles, was ich habe. Und er geht hin, verkauft alles, was er hat, sein ganzes Leben, weil alles, was sein Leben äußerlich ausgemacht hat, gibt er weg, verkauft es und bezahlt diesen Acker dafür. Noch ein anderes Bild. Heute geht es um diesen Schatz. Ich habe mal dieses ganz simple Bild genommen und mal darüber geschrieben, was vielleicht da drauf stand auf dieser Kiste. Da stand etwas drauf. Da stand drauf, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nur durch mich kommst du zum Vater. Was war wirklich das Reich Gottes, als Jesus gepredigt hat? War das denn schon da? War das schon sichtbar? Jesus hat gesagt, das Reich Gottes, hat er den Leuten damals gesagt, ist mitten unter euch. Was war das? Wo war das Reich Gottes damals? Ihr wisst das, ja, ne? Wer weiß das von euch? Keiner? Natürlich wisst ihr das. Jesus. Jetzt stimmt das wirklich. Manchmal sagen Kinder sagen immer Jesus, wenn man sie fragt. Aber wirklich, da wo Jesus ist, ist das Reich Gottes. Es stimmt, da wo Jesus ist, ist das Reich Gottes. Und dieser Bauer hat beim Graben, ist er auf etwas gestoßen, wo er merkte, da ist Leben drin. Da ist etwas drin, wonach ich mich schon so lange gesehnt habe. Da ist Lebenserfüllung drin und es lohnt sich, alles wegzugeben, mich von allem zu trennen, was mir bisher wichtig war. Wisst ihr, ich glaube, dieses Bild von Rembrandt suggeriert, dass es so ganz sichtbare Sachen sind. Aber ich glaube, mit dem Schatz Gottes, den du schon gefunden hast, wenn du es getan hast, als du dein Leben Jesus gabst, der ist noch viel besonderer. Der ist noch viel wertvoller, viel größer, unermesslich. Ich glaube, mit diesem Schatz ist es eher wie mit diesem Findling. Du fängst an zu graben und merkst, da ist etwas. Aber je mehr du gräbst, merkst du, je größer das ist. Und ich glaube, da dieses Graben nach dem Schatz Gottes, dieses Suchen, was das eigentlich bedeutet, dass da ein Jesus ist, ein Herr, ein Gott und Erlöser, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wirklich erfassen werden wir es, wenn wir ihn sehen. Und manche Leute sagen, wir brauchen die Ewigkeit, um Gott mehr und mehr zu erkennen. Versteht ihr das? Du bist am Anfang dessen, diesen Schatz zu entdecken. Der Jude, ein Jude sagt, und wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, waren das für die Juden drei Begriffe, die sie kannten. Und zwar möchte ich euch mal die Stiftshütte zeigen. Das nächste Bild. Die Juden hatten ja die Stiftshütte bekommen in der Zeit der Wüste. Sie waren frei geworden von der Sklaverei in Ägypten. Und Gott schenkte Mose einen Einblick in den Himmel. Steht da, dass Gott Mose etwas gezeigt hat, was im Himmel ist. Hat ihm genau das erklärt, jedes Detail, hat ihm die Maße gesagt und hat gesagt, so baut ihr das auf. Und mitten in der Wüste hat das Volk Israel genug Material, um dieses Kunstwerk dort zu bauen, als eine Stelle, als eine Stätte Gott zu begegnen. Und für die Juden war es so, dass diese Begriffe Weg, Wahrheit und Leben mit den drei Vorhängen zu tun hatten, die es gab. Ich dachte, ach so rum muss ich sagen, okay. Hier ist der Eingang zum Vorhof, das war der Vorhof. Das ist der erste Vorhang, der hatte den Namen der Weg. Der zweite Vorhang ist hier zum Eingang in das Heilige. Und der dritte Vorhang ist der Vorhang, der hier ist, der Eingang zum Allerheiligsten. Wenn wir eintreten zum Weg, das heißt, nur Juden durften überhaupt da rein, ja, dann gingen sie durch diesen Vorhang und gingen diesen Weg durch den Vorhof. Was sehen wir da? Das ist der Opferaltar. Am Opferaltar wurden Tiere geopfert, Massen an Tiere. Es war harte körperliche Arbeit für die Priester, diese Opfer darzubringen. Und diese Opfer waren in erster Linie Sündopfer, dass sie das stellvertretend dieses Tier das Leben gab für die Sünde der Menschen. Und das zweite war ein Becken, ein Wasserbecken, wo rituelle Reinigungen gemacht wurden. Und Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin der Weg. Was heißt das? Jesus ist unser Sündopfer. Wenn wir hineingehen, wenn wir Jesus finden, dann ist Jesus das Sündopfer für dich und für mich. Und in der Taufe bekennen wir das, an einer Stelle im Neuen Testament steht, wir werden reingewaschen, aber es ist durch das Blut Jesu. Ja? In der Taufe werden wir gewaschen und bekennen uns, dass wir zu gereinigt und geheiligt sind durch das Blut Jesu. Und auf der anderen Seite sagt Jesus, wir sind auch gereinigt durch das Wasserbad des Wortes. Ja. Dann geht es weiter zum Vorhang der Wahrheit. Hier, wenn wir in das Heilige gehen. Was ist in dem Heiligen gewesen? Da waren 12 Schaubrote, die jede Woche gewechselt wurden. Und jedes Schaubrot steht für einen Stamm Israels. Und auf der anderen Seite steht der 7-armige Leuchter hier, den wir da sehen. Und davor steht noch ein Altar, wo Räucheropfer gebracht wurden, direkt vor dem Eingang in das Allerheiligste. Der 7-armige Leuchter ist ein Bild auf Jesus. Die Flammen dieses Leuchters sollten nie erlöschen. Und ihr wisst, als Chanukka gefeiert wurde, vielleicht habt ihr es, wisst ihr das, also die Israelis haben parallel zu unserem Weihnachtsfest Chanukka gefeiert. Das ist das Lichterfest. Die haben 8 Kerzen und eine weitere Kerze, von dem aus die anderen angezündet werden. Und sie feiern das bei der Wiedereinweihung des Tempels, nachdem er entweiht worden war, ungefähr 100 vor Christus, gab es kein Öl mehr. Sie hatten kein Öl mehr und konnten so schnell keins beschaffen, um den Leuchter in Gang zu halten. Und dieser Leuchter hat 8 Tage geleuchtet, ohne dass das Öl nachgefüllt wurde. Dann erst hatten sie neues Öl. Deswegen feiern sie Chanukka. Und ich möchte euch eine Stelle über den Messias vorlesen, mit euch anschauen aus dem Alten Testament, wie unser Jesus eigentlich ist. Und dieser Leuchter steht den Stämmen Israels gegenüber. Und ich bitte mal um die nächste Folie. Da sehen wir einen Nachbau des Originalen, der originalen Größe des Leuchters. Das steht in Jerusalem, wenn man den Blick hat auf die Westmauer, wo die Juden beten können und man kann rüberschauen zu dem Tempelplatz. Und das steht über Jesus, über den Messias. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Geist der Furcht des Herrn. Und er, der Messias, wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Eine andere Übersetzung sagt, Jahwe zu fürchten ist ihm seine Lust. Wenn ihr lest, wie Jesus gelebt hat, er hat gesagt, ich und der Vater sind eins. Es war ihm so eine Freude, so zu leben, wie es der Vater sich gewünscht hat. Das ist eine Vision für dein Leben. Dass du so lebst in der Verbindung. Jesus sagt, er wünscht sich, dass du und ich mit ihm so eins sind, wie er mit dem Vater war. Und in diesem Heiligen, da steht, auf der einen Seite steht der 7-armige Leuchter, symbolisiert Jesus. Rolf, stell dich mal auf die andere Seite. Eigentlich müsste ich da 12 Leute hinstellen. Stell dich mal einfach dahin. Und da steht die, ja, jetzt muss ich dir sagen, Braut und Bräutigam stehen sich gegenüber. Die Bibel sagt, müsste ja jetzt eigentlich eine Frau sein. Ne? Barbara muss sich dazu stellen. Ja, ach, jetzt gehst du weg. Das habe ich mir gar nicht vorgenommen. Wisst ihr, sie stehen sich gegenüber. Und der Heilige Geist in seiner Fülle ist da. Und beide stehen sie vor dem Gott, vor dem Allerheiligsten, was da hinter dem anderen Vorhang ist. Und da ist ein Räucheraltar. Und der Heilige Geist und die Gemeinde bringen Lobpreisopfer und Anbetungsopfer, das, was wir heute gemacht haben. Und sie ehren Gott, den Vater. Danke, Barbara. Kannst du nochmal zurückgehen mit dem Bild, bitte? Zu der Stiftshütte. Es ist jetzt nicht wirklich sehr groß. Ah, andersrum. Gut, da sind die Schaubrote, da ist der 7-armige Leuchter und hier ist der Räucheraltar. Gott liebt es, wenn seine Gemeinde und wir gehören durch den Glauben an Jesus zu seinem Volk. Ja, wir gehören zu dem Volk, was er sich erwählt hat. Und wir lieben es, Gott anzubeten. Und wenn wir eins sind mit dem Herzen Jesu, Gott anbeten, dann fließt etwas zum Vater. Dann fließt etwas zu dem, was wir da sehen, zu dem Allerheiligsten. In das Allerheiligste durfte nur einmal im Jahr der hohe Priester, nachdem zuvor für seine eigenen Sünden geopfert wurde, damit er nicht starr sterben musste. Und dann hat er das Opfer für das Volk da reingebracht. Das Blut des Tieres, was geopfert wurde. Und was hat er damit gemacht? Was hat er mit dem Blut gemacht? Die Bundeslade war ganz kostbar gemacht, mit Gold überzogen, waren die Cherubim darüber, die, gut, jetzt habe ich die da, sich da drüber beugen und die schützen. Und der hohe Priester geht hin mit dem Blut und besprengt das Blut auf die Bundeslade. Warum macht er das? Um zu zeigen, es gab ein Opfer für die Sünden des Volkes. Gott ist heilig, Gott ist heilig. Und niemand, der sündig ist, kann in die Gegenwart Gottes kommen. Niemand. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit. Was passiert noch im Heiligen, in die Wahrheit? Jesus sagt im Kapitel 14 des Johannesevangeliums, das ist Vers 17, der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Er führt uns in alle Wahrheit. Und da, wo wir in seiner Gegenwart sind, in Gottes Gegenwart sind, da wird Wahrheit in unser Leben hineinkommen. Und immer, wenn wir das Wort Gottes lesen, und ich hoffe immer, wenn ihr Predigten hört, wenn ich Predigen hörte, dass Wahrheit in unser Leben hineinkommt, unser Leben verändert. Aber gereinigt sind wir schon durch das Blut Jesu. Die Bibel sagt, dass es gibt keinen Tempel mehr, es gibt keine Stiftshütte mehr. Aber es gibt doch noch einen Tempel. Die Bibel sagt, dass du ein Tempel des Heiligen Geistes bist. Die Bibel sagt, dass die Gemeinde der Tempel des lebendigen Gottes ist. Und was ist passiert, als du umgekehrt bist, als du Buße getan hast und hast gesagt, vielleicht im Rahmen eines Glaubensgrundkurses, der am 17. hier beginnt, für alle, die hier zuschauen. Ich möchte euch einladen, wenn du Jesus noch nicht kennst oder die Botschaft des Evangeliums noch nicht verstanden hast, dann komm ab dem 17. Januar zu uns in den Grundkurs des Glaubens. Es lohnt sich, zu Gott umzukehren. Durch Umkehr und Glauben und Annahme des Opfers Jesus, durch die Taufe, gehst du diesen Weg durch den Vorhof. Du bekommst ein neues Herz, einen neuen Geist. Darüber hat Burkhard letzte Woche gepredigt. Und dann gehörst du zum Volk Gottes, zum heiligen Volk Gottes. Der Heilige Geist führt dich in alle Wahrheit. Du führst ein Leben, was Gott anbetet, was Gott ehrt. Das ist das Ziel Gottes mit dir und mit mir. Und dann geht es in die Gegenwart Gottes. Als Jesus am Kreuz starb, da zerriss dieser Vorhang, der zerriss von oben nach unten und teilte sich. Und der Weg zu Gott in Gottes Gegenwart war offen. Es war eine Revolution. Das war ein Erdbeben. Es gab ja tatsächlich ein Erdbeben. Aber der Teufel hat an dieser Stelle verloren, weil der Zugang zu Gott wieder da ist. Du kannst wieder sagen, du bist mein Herr und Gott, ich glaube dir. Und Gott sagt zu dir, du bist mein geliebtes Kind. Es reicht, wenn du an Jesus glaubst. Wisst ihr, und dieses ist ja nur ein bisschen eine Veranschaulichung dessen, was wir erleben. Das ist ein wunderbares Bild, das Gott vorbereitet hat, was Jesus für dich und für mich ist. Und dieser Schatz Jesus, der ist so anziehend, dass du nie in deinem Leben genug davon bekommen wirst. Und ich möchte mit euch heute noch weiter darüber reden, wie kommst du näher an das Herz Jesus? Wie kannst du ihn mehr erkennen? In dem nächsten Bild nochmal bitte dieses übernächste. Es gibt ein wunderbares Wort im Kolosser 2, 2b bis 3. Da steht, hier ist ein Geheimnis Gottes, Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Wenn du wirklich nach Weisheit und Erkenntnis suchst in deinem Leben, ja, vielleicht bist du studiert, vielleicht bist du schlau, vielleicht hast du einen akademischen Grad, ist alles gut, nichts davon ist verkehrt. Aber das, was du fürs Leben, fürs ewige Leben brauchst, all das hast du in Christus. Und du wirst es finden, je mehr du ihn suchst und seine Nähe genießt. Und das ist wirklich eine Entdeckungsreise, diesen Schatz auszubuddeln. Der nächste Punkt ist, dieser Schatz kostet einen Preis. Dieser Schatz und das Ausbuddeln dieses Schatzes kostet einen Preis. Dieser Mensch in diesem Gleichnis hat alles verkauft, was er hat. Und du wirst dich vielleicht fragen, was muss ich denn jetzt tun? Was muss ich denn machen? Ich habe mich doch mal bekehrt und ich lese still, regel meine Bibeln und ich halte meine Regeln ein, die ich habe, ja, wenn es irgend geht. Was muss ich denn noch machen? Und außerdem, Jesus, das Reich Gottes, kann niemand kaufen. Er ist nicht käuflich. Das Heil ist nicht käuflich. Ist doch ein Problem, oder? Wir leben ja immer noch in dieser kaputten Welt. Und Jennifer hatte am letzten Sonntagabend ein Bild mit zwei Bildern. Es war ein Riesengemälde. Vielleicht wird es mindestens so groß sein wie das, was ihr da jetzt seht, das Bild. Und das Bild war wunderschön und zeigte die Güte Gottes, die Schönheit Gottes, die Herrlichkeit Gottes, der Natur und alles andere. Und es gab vielleicht ein anderes Bild, das war so groß, vielleicht wie meine Bibel hier. Und es war klein und es war ganz dunkel und depressiv. Und das Thema war eigentlich, wohin schaust du? Wohin schaust du? Was macht dein Leben, dein Blick aus? Erkennst du eigentlich noch die Schönheit Gottes, die er in dich hineingelegt hat? Die Schönheit der Natur, des Universums, die er für dich geschaffen hat, wo er gesagt hat, ich habe es wunderbar gemacht. Am Ende der Schöpfung sagte Gott, es war sehr gut. Die Summe dessen, was er geschafft hat, war sehr gut. Siehst du das noch? Und wenn du dann noch die Erlösung siehst, die ich eben beschrieben habe, dann könnte man mindestens so jubeln und berührt sein, jeden Tag neu, wie jemand, der Lotto gewonnen hat, weißt du? Und einen Purzelbaum schlagen. Und auch da tatsächlich ist es so, dass Tod, Konflikte, Depression, Unsicherheit, politische Unruhen da sind. Kriege, Naturkatastrophen, ganz persönliche Dinge, die schwierig sind. Probleme mit Kindern, Probleme mit Eltern, Spannungen, die da sind. Herausforderungen wegen Krankheit. Wie passt das denn zusammen? Wie passt das zusammen? Und dann gibt es ja noch den Punkt, Gott ist nicht wirklich berechenbar. Wir wünschen uns Gott berechenbar. Wir wünschen uns so sehr, und ich glaube, manchmal verkünden wir das auch hier und wir Pastoren neigen vielleicht manchmal dazu und andere Christen auch, wenn du nur das so und so und so und so machst, wenn du nur diese 10 Regeln einhältst, dann wird alles gut. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. In der Silvesternacht gab es im Allgäu einen tragischen Unfall, bei dem 5 junge Christen zu Tode kamen. 5 junge Menschen. Ein Dennis, dem das Auto gehörte, 22 Jahre alt, war mit 4 Frauen auf einen Berg gefahren, gestiegen und haben sich von da das wunderbare Feuerwerk angeschaut. Und dann sind sie nachts 1 nach Hause gefahren, es war nebelig und sie sind von der Straße abgekommen und sind tot. Und dieser junge Mann hat sich vor einem Jahr bekehrt und taufen lassen. Das ist eine Gemeinde von Joachim Krohn. Seine Frau Florenz, die kennen hier noch 2, 3 Leute, die hatte sich hier damals mit Christoph Kipping zusammen bekehrt. War im Einsatz in einer Disco. Vielleicht ist es dran, dass du dich heute bekehrst. Dass du dein Leben heute Jesus gibst. Es ist nicht sicher, ob du morgen erlebst. Ich sage das, es ist so. Es ist nicht sicher. Du weißt nicht, wie dein Leben weitergeht. Und dieser Mann hatte sich ganz klar auch für Jesus entschieden, hat seine Schuld bekannt, wo er wirklich sagte, ich wollte mit Gott nichts zu tun haben, habe mein eigenes Leben erlebt. Und die Gemeinde hat das gehört, ganz, ganz schnell auch. Die Gemeinde war in der Nacht zusammen, hatte einen Lobpreisgottesdienst und haben für sie gebetet. Gott ist nicht berechenbar, aber sein Angebot der Rettung ist verbindlich und verlässlich. Der Mensch, der den Acker, den Schatz im Acker gefunden hat, verkaufte alles. Er gab sein ganzes Leben auf, um das Neue zu beginnen, zu bekommen. Und viele Menschen wünschen sich, wenn ich doch nur noch mal neu anfangen könnte. Viele Menschen, auch Christen, wünschen sich, ich möchte noch mal so einen Reset-Knopf in meinem Leben haben. Ich muss drücke da drauf und ist, alles ist wie neugeboren. Aber ich möchte euch sagen, das alte Leben aufgeben hat mit Sterben zu tun. Ich möchte euch auffordern zu sterben. Es ist dran, dass Dinge sterben. In deinem Leben und in meinem Leben. Das ist ein durchgängiges Thema, was Jesus mit seinen Jüngern hatte. Matthäus 16, 24, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich, folge mir nach. Eine unbequeme Botschaft. Markus 10, Vers 28, da ging es erstmal darum, 28 bis 30, dass da war so ein reicher junger Mann und der liebte Jesus. Der war fasziniert von diesem Schatz. Der sah, dass da eigentlich das Leben war, aber er konnte seine eigene Sicherheit nicht loslassen. Und dann sagt Jesus, es ist leichter, dass ein Kamel durchs Nadelohr geht, als dass ein Reicher ins Himmelreich kommt. Und dann sagt Petrus zu ihm und sagte, siehe, wir haben alles verlassen. Das ist jetzt Markus 10, 28. Alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgung und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Was für ein Wort, was für ein Wort. Jesus hat Verfolgung verheißen. Und viele, viele Christen erleiden das. Manche unter uns, manche haben Phasen gehabt, wo sie erlebt haben. Viele Christen verfolgen das, werden brutal ermordet, geköpft, gefoltert. Vor 25 Jahren ist die Sowjetunion zugrunde gegangen, Gott sei Dank. In den Medien hört man gar nichts davon. Die Kirchen reden gar nicht davon. Das ist eines der größten Christenunterdrückungssysteme, ist gestorben, ist zur Hölle gegangen. Gott hat gesagt, Schluss damit. Es muss ein Ende haben, wenn ein System Menschen von Gott fernhält. Gott sei Dank. Lass uns mal daran denken, Gott regiert diese Welt. Er regiert diese Zeitalter. Und egal, was mit Putin und Trump und was kommt, wie viel Unruhe es kommt, wisst ihr, Gott lässt sich doch nicht irritieren. Wir wollen unsere Sicherheit behalten. Wir wollen unsere Berechenbarkeit behalten. Aber Gott doch nicht. Gott lässt sich doch davon nicht irritieren. Er hat seinen Plan und den verfolgt er. Wir haben manchmal Angst, wenn wir uns mehr hingeben, dass wir was verlieren. Und wenn du, viele von uns hatten Probleme, wenn sie, Leute, die sich bekehren, haben immer Probleme mit ihrer Verwandtschaft. Immer. Es gibt keinen Nicht-Christen, der das liebt, wenn jemand zu Jesus kommt und darüber redet, das bekennt. Niemand. Manche tolerieren es vielleicht und denken, du bist auf einem neuen Trip, aber dass du es wirklich ernst meinst. Ich möchte noch vier Bereiche nennen, die in direkter Konkurrenz stehen zu einem Leben der Hingabe an Jesus. Das erste ist diese Festlegung, diese Haltung, ich baue mein Leben selbst. Ich gestalte mein Leben selbst. Ich suche mir meinen Beruf aus. Ich achte auf meine Gesundheit. Ich lebe meine Träume. Und wir können das auch ganz fromm machen. Ich baue meine Gemeinde. Ich habe meinen Hauskreis, meine Kleingruppe, meine Nische, die ich jetzt gestalte. Meine Familie, meine Frau, ich habe das alles bedacht. Mein Zeitplan. Ein Beispiel in der Bibel, und das wird euch vielleicht ärgern, manche. Ein Beispiel davon war Judas. Judas Iskariot, der letztlich Jesus verleugnet hat. Vielleicht kennt ihr diese Frage in euch, bin ich auch ein Judas? Stehe ich wirklich zu Jesus? Was war das Problem von Judas? Er hat sich nie wirklich auf Jesus eingelassen. Er hat immer sein eigenes Ziel verfolgt, seinen eigenen Plan. Auch mit dem Verrat Jesu hat er gedacht, jetzt mache ich das, was ich schon immer für richtig hielt. Jesus kapiert es ja nicht. Aber wenn ich das jetzt mache, dann wird Jesus schon seine Macht zeigen. Und dann bin ich an seiner Seite. Aber weißt du, Gott lässt sich nicht manipulieren. Judas konnte seine Pläne, seine eigenen Gedanken nicht loslassen. Er konnte sie nicht verkaufen, nicht sterben lassen. Er hat sie festgehalten. Und so kam nie eine wirkliche Beziehung zu Jesus zustande. Er hat dauernd die Kasse beklaut. Du denkst, hä, geht doch gar nicht. Er hat es gemacht. Und irgendwie wussten die das sogar. Er starb elendig, ohne diesen Schatz geborgen zu haben, der ihm vor Augen war. Jesus war immer vor Augen, aber er hat sich nicht gedemütigt. Wenn du dazu neigst, alles selbst zu planen und zu regeln, dann ist es manchmal dran, dass der Heilige Geist dich in die Wüste führt. Auch mit deinem knallgelben Jeep, auf den du vielleicht so stolz bist. Dann ist Wüste gut. Dann lass es sterben. Lass dieses Sterben, dass du alles im Griff hast, dass du dein Haus baust. Das ist gut, wenn Gott dir alles nimmt, damit du alles gewinnst. Herr, ich bete, dass du zu meinen Geschwistern redest, die es jetzt angeht. Du wirst lernen, neu zu Gott zu gehen und ihn zu fragen, was willst du? Wir beten so schnell, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Und es ist gut, dass wir das beten, aber es kostet einen Preis, dass du deinen Willen in Gottes Hand legst. Es gibt ein altes Kirchenlied, mein Wille gehört meinem Gott. Kennt ihr das? Ich traue auf Jesus allein. Das muss sterben, dass du selber dein Haus baust. Gib es jetzt Gott an, in meinem stillen Gebet. Die zweite Haltung ist, ich habe Recht. Du hast Prinzipien, das ist gut. Du hast Regeln. Und du weißt auch genau, wie es geht und wie es zu gehen hat, hier in der Gemeinde, in deinem persönlichen Leben, mit deinen Kindern, mit deinem Ehepartner. Du weißt genau, was dein Ehepartner zu tun hat. Ja? Und vieles leitest du vielleicht sogar aus der Bibel ab, obwohl es da gar nicht so steht, weil du gar nicht wirklich Jesus kennst. Der Prototyp im Neuen Testament sind die Pharisäer und Schriftgelehrten. Sie kannten das Wort Gottes, was Jesus auch kannte. Aber sie hatten keinen lebendigen Glauben. Sie haben sich so viele Gesetze und Regeln noch dazu geschaffen, um Sicherheit zu bekommen. Und das alles hielt sie ab, wirklich diesen Schatz zu sehen, der ihnen vor Augen stand. Da war Jesus hautnah bei ihnen. Sie haben mit ihm gegessen und getrunken. Sie haben mit ihm gefeiert, Schabbat gemacht, wahrscheinlich, Feste gefeiert. Aber sie konnten ihn nicht erkennen, weil sie wollten dieses Leben nicht an sich heranlassen, weil ihnen ihre Regeln und Gesetze wichtiger waren. Und wenn du so ein Regeltyp bist, dann ist es besser, mal loszulassen. Wenn du meinst, dein Mann muss so und so und so sein und dann gehst du erst wieder mit ihm ins Bett. Oder wenn du mal deinst, deine Frau muss ja endlich mal das so machen, dass du dich ihr wieder zuwendest. Vergiss das mal. Vergiss das mal. Was ist das für ein Quatsch, Beziehungen an Regeln zerbrechen zu lassen? Die Pharisäer konnten das nicht loslassen. Sie hatten ihr Urteil. Ganz schnell. Dann wollten sie den anderen umbringen, wollten sie Jesus umbringen. Was passiert, wenn wir Regeln haben, nach denen andere sich nicht halten wollen und unser Herz bleibt nicht weich? Was führt dazu? Konfrontation, Ablehnung und Hass. Sie haben Jesus gehasst und die Folge war Tod. dass sie den Tod wünschten. Leg das ab. Leg das ab. Mach dein Herz mal weit und lass diese Regeln, die du hast, deine Erwartungen an Menschen, an andere, an die Gemeindeleitung, wen auch immer, lass es sterben. Es muss sterben. Du darfst uns hinterfragen, natürlich. Aber schau mal, ob das, was du dir zurechtgezimmert hast als Regelwert, ob das stimmt oder nicht. Ein Pastor mit einer therapeutischen Ausbildung, ein erfolgreicher Mann, kam in die Situation, dass seine Kinder ihm entglitten in der Zeit des Heranwachsens. Und er hat sich nochmal beraten lassen. Er wusste ja alle Regeln als Psychologe, wie man damit umgeht. Und nichts half. Und er musste sich demütigen und sagen, Herr, komm du, zeig mir, was du vorhast. Und Gott hat ihm einen neuen Zugang und Geduld und Barmherzigkeit für seine Kinder geschenkt. Aber seine Regeln mussten an die Seite, seine Gesetze mussten an die Seite. Das Dritte ist, ich schaffe meine eigene Sicherheit. Ich schaffe meine eigene Sicherheit. Jedes Leben, jede Lebensunsicherheit, jedes Risiko macht dir Angst. Und wir übertünchen das dann mit fraglichen Sicherheiten, mit Versicherungen, mit Freundschaften. Wir haben Angst vor Krankheit, schlucken Vitamine. Wir machen Ausbildung, Kurse, damit wir unsere Kinder gut erziehen. Wir schicken sie hierhin und dahin. Wie viele Kinder werden überfordert damit, dass die Eltern meinen, sie müssen sie schon als Dreijährige trimmen, damit sie Karriere machen. Aber was leidet, ist das Herz und die Beziehung der Eltern zu dem Kind. Sie können sich gar nicht kreativ entwickeln. Der Prototyp im Neuen Testament ist dieser reiche junge Mann, der genau wusste, Jesus ist dieser Schatz, den ich eigentlich brauche. In Jesus ist das Leben. Das ist wirkliches Leben. Und dann sagt Jesus, komm, folge mir nach, aber verkaufe alles, was du hast. Genau was dieser Mann gemacht hat, der diesen Schatz gefunden hat. Und er ging traurig weg und Jesus war auch traurig, weil er ihn mochte. Er hat ihn so gern beschenkt mit seinem Leben. Und wenn du dieses starke Sicherheitsbedürfnis hast, dass alles stimmen muss, bevor du irgendwo in Mitarbeit gehst, bevor du irgendwo einen Schritt hierhin machst und dahin machst, bevor du deine Kinder hierhin gibst oder dahin gibst, alles muss durchdacht und abgesichert werden. Kehr um, lass es sterben. Leg's ab am Kreuz und sag, Herr, Jesus, hier ist mein Sicherheitsbedürfnis. Ich will dir vertrauen. Es ist gut, wenn du an deine Grenzen kommst, dann ist es gut, wenn du in Krisen kommst. Weißt du, oft denkst du, das darf gar nicht sein, was ist das für ein Gott? Aber nimm diese Krise an, wenn du merkst, deine Sicherheiten verschwinden alle. Nimm diese Krisen an und geh zu Jesus und sag, Herr, wo bist du? Ich will dich erleben. Du bist mein Schatz. Das ist gut. Vielleicht bist du auch so ein Sicherheitstyp, der sogar geizig ist. Hast viel Geld, gibst wenig, gibst mager in die Gemeinde. Auch das entspricht oft aus diesem Sicherheitsbedürfnis. Mach dein Herz auf, gib mal richtig viel. Jesus sagt nicht, dass du arm werden musst. Finde ich gar nicht. Aber wenn du merkst, dass du immer wieder damit kämpfst, dann ist es Zeit, dass du mal schaust und vielleicht eine richtig dicke Überweisung an die Gemeinde machst. Warum nicht? Ja, ich werbe dafür, das Reich Gottes zu bauen. Auch Geld baut das. Aber es wird dich frei machen, wenn du diese Schritte gehst. Es gibt Menschen, die können den Zehnten kaum zahlen, das glaube ich, und ich würde nie jemanden drängen und sagen, du musst es tun. Aber es gibt Leute, die könnten es tun und die tun es nicht. Es gibt auch Leute, die könnten mehr geben und tun es auch nicht, weil sie Sicherheit denken, das ist Sicherheit. Leute, morgen kann Gott dir alles nehmen. Erstens kannst du tot sein. Ja, ich sag dir das, du kannst morgen tot sein. Und zweitens kann es eine Krise geben, dass alles weg ist. Es ist so. So ist das. Vielleicht denkst du, ich spinne. Wir haben es ja so gut so lange. Stell dir vor, alles ist weg morgen. Ändert das an Gottes Liebe etwas zu dir? Stell dir vor, du wärst morgen arm. Ändert es etwas von dem Schatz, den du hast in deinem Leben? Nein, nein! Es wird dich vielleicht dazu bringen, dass du wirklich den Schatz suchst und dass du mit Beschäftigungen aufhörst. Leute, wenn jemand viel Geld hat, der muss immer darauf achten, dass es auch nicht weniger wird. Ich habe mal Aktien gehabt, boah, ist das bescheuert. Ich bin nicht der Typ, das vernünftig auszuhalten. Ich habe es wieder verkauft, Gott sei Dank ohne Verlust, damals in einer Zeit, und es war gut, dass es vorbei war. Geld fordert Aufmerksamkeit, die Gott zusteht. Trenn dich von diesen Dingen, trenn dich davon. Wenn du merkst, das nimmt mehr Aufmerksamkeit in dein Leben, trenn dich, lass es sterben. Und wenn Gott es sterben lässt, mach es vorher. Sei bereit, gib dich Gott hin. Es ist gut, wenn Gott dich herausfordert. Noch ein Punkt und dann bin ich gleich fertig. Ein Punkt ist, ich belohne dich, mich selbst, möglichst schnell und effektiv. Du suchst nach schneller Befriedigung, nach Anerkennung, nach Lustgewinn. Du suchst den Kick. Alles muss irgendwie speziell und besonders sein, sonst machst du nichts. Ist auch etwas, was in unserer Gemeinde lebt. Manchen Dingen. Wir wollen was Besonderes machen und nur dann machen wir es. Was für ein Quatsch. Wisst ihr, es gibt Leute hier, die machen in Treue Dinge, die niemand sieht, die wenige sehen. Aber Gott sieht sie. Ich habe die Leute vor Augen und ich bin so berührt von manchen Aktionen, die Leute über Jahre machen und keiner sieht's. Aber da ist Treue. Da ist kein Kick. Das ist manchmal mühsam. Das ist manchmal anstrengend. Das kostet Kraft. Es kostet Opfer. Es ist Zeit, das zu begraben. Ich will diesen Kick haben. Ich brauche nicht in jedem Gottesdienst einen Kick. Ich brauche nicht in jeder Gebetszeit mit Gott einen Kick. Aber ich weiß, mein Glaube ist gewachsen und deiner kann auch wachsen, dass Gott immer da ist, dass er immer treu ist. Du willst nur gute Nachrichten hören? Du willst nur Ermutigungen hören? Vielleicht sind dir Werte wie Treue und Geduld und Ausdauer fremd. Und du scheust das Leid, was Nachfolge mit sich bringt. Und dann ist es gut, wenn Gott dich in schmerzhafte Sachen führt. Das ist manchmal gut. Und es ist gut, wenn wir uns mal anstrengen müssen, Dinge zu tun. Du scheust es, wenn Leute dich ermahnen und kritisieren. Dann bist du beleidigt. Wenn du beleidigt reagierst, ist da etwas, was sterben muss. Und wenn Kritik unberechtigt ist, dann sagt Paulus sogar, nimm es doch hin. Man kann es hinterfragen. Unter Geschwistern kann man das hinterfragen. Wie meinst du das? Habe ich dir wehgetan? Ja, du grinst so. Ne? Wir flachsen manchmal ein bisschen rum, aber wir können auch darüber reden, Jens. Ne? Und das ist gut, wenn wir das lernen. Und es ist gut, wenn wir uns ermutigen zu einem guten Lebensstil als Christen. Jesus hat es erfahren, er hat gelehrt, das, was auf seinem Herzen war. Und es gab Punkte, wo Leute nicht mehr mitgegangen sind, weil sie das genervt haben und gesagt, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Und wenn du heute sagst, dann komme ich nicht wieder, dann darfst du das machen. Du bist frei dazu. Aber geh nicht weg von Jesus. Wenn dich etwas angesprochen hat, dann klär das mit Jesus. Weißt du, Jesus wurde von Petrus angesprochen, der wollte ihn von seinem Leidensweg abhalten. Und Jesus hat zu ihm gesagt, geh weg von mir, Satan. Was für ein Wort. Warum sagt er das? Weil das teuflisch war. Dieser Weg, ja. Petrus wollte das Gute, er wollte ihn bewahren. Sagt, da muss es doch einen Umweg geben. Nein, es gibt auch für uns keinen Umweg aus dieser Schule Jesu, das Leid durchleben zu müssen, um verändert zu werden, um zum Ziel zu kommen. Und Petrus, wie hat er Jesus geliebt hinterher? Petrus ist diesen Leidensweg gegangen. Wir wissen von Petrus, er ist gekreuzigt worden, wohl sogar mit dem Kopf nach unten. Aber er blieb in dieser Gemeinschaft mit Christus über seinen Tod hinaus. Er ist jetzt in der Herrlichkeit Gottes. Okay, es ist dran, Dinge loszulassen. Und das gehört mit dazu, diesen Schatz freizubuddeln. Und zu sagen, wenn ich in Krisen komme, wenn ich in Schwierigkeiten komme, Paulus sagt sogar, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung kommt. Ich versuche euch das deutlich zu machen und ich grinse dabei. Wenn du in Schwierigkeiten kommst, dann sagt er dazu, sag ja dazu. Ja, ich bin hier mit Gott, er ist doch nicht weg. Ich habe hier diese Schwierigkeiten, aber mit ihm gehe ich da durch. Und da gibt's ein anderes. Es wird nicht so bleiben. Und es wird erst richtig gut sein, auch wenn wir schon was geschmeckt haben, wenn wir bei ihm sind. Dieser Jesus ist es wert, dieser Jesus von Nazareth, der ist es wert, dass wir ihn lieben, dass wir diesen Weg gehen. Er ist so, so gnädig, so gütig, er ist so geduldig. Und wenn du wegläufst, er läuft nicht weg, er geht dir hinterher. Er geht dir hinterher, er gibt dich nicht auf. Er ist so liebevoll und er ist so stark, dass er den Tod besiegte. Ich möchte schließen mit einem Wort von Rainer Harter, der vor einigen Wochen hier war, der das Gebetshaus in Freiburg leitet. Der hat ein Gebet gesprochen, was er oft betet am Anfang seiner Gebetszeit. Jesus in mir, wecke die Liebe zu dir. Jesus in mir, wecke die Liebe zu dir. Wir brauchen, dass Jesus diese Liebe zu sich immer wieder weckt. Wir brauchen das, dass wir immer wieder auf die Schönheit dieses Schatzes, dieses Gottessohnes schauen. Das war eine Einladung für euch an das neue Jahr, Jesus wirklich euch ganz hinzugeben. Amen.
Ja, danke, Bernd.